Das hätte ich Sie gerne alle miterleben lassen. Ich bin ja vorgestern zurückgekehrt aus Indien und habe unsagbar viel Liebe erfahren. Herzliche Grüße in der großen Dankbarkeit für Hilfe, die erfahren wurde. Und wenn man das sieht, vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, mit welch einer Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt hier Verantwortliche des Reiches Gottes mit dem, was ihnen anvertraut wurde, auch von ihren Gaben gearbeitet haben, dann bewegt mich das sehr. Und ich will Sie begrüßen in diesem Gottesdienst mit dem Wort: Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Dass uns dies nicht bloß jetzt hier in diesem Gottesdienst verbindet, sondern über alle Nationen, Grenzen und Kontinente hinweg in der großen Gemeinschaft derer, die auf das Wort Jesu hören, ihm folgen und ihm dienen. Wir wollen miteinander singen, Herz und Herz vereint zusammen, 217, die Verse 1 bis 3 und dann noch den 5. Vers. Herr Jesus Christus, auch diese aus allen Wunden blutende Welt steht unter deiner Liebe. Und wenn wir uns jetzt heute Morgen versammeln, dann wollen wir dir unsere Lieder singen, dich anbeten und dir danken, dass du auch diese Weltgeschichte zu ihrem Ende führst, wenn du wiederkommst als der Herr und als der Richter. Und da bringen wir heute Morgen uns selbst dir dar als Opfer, dass du aus unserem Leben etwas Neues machst zu deinem Lobe und zu deiner Ehre. Herr, wir schämen uns, weil aus unserem Leben oft so viel Eigenes, Falsches, Gequältes, ja, das, was nicht recht ist, vor dir heraustritt. Und dann wollen wir das jetzt bei dir ablegen. Und wir haben die Bitte, dass du aus uns allen etwas Neues machst für dein großes Gottesreich. Und dass wir die Jahre unseres Lebens nutzen können im Dienst für dich und zur Ehre deines Namens. Lieber Herr, wir bitten dich jetzt auch für diesen Gottesdienst, sei du in der Mitte, rede du mit uns allen, nimm die Hemmnisse weg, alles, was stört, auf deine Stimme zu vernehmen, und gib doch, dass wir nichts anderes sehen und hören als dich allein. Und was uns persönlich bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Du, Herr, richtest auf, die niedergeschlagen sind. Dafür danken wir dir. Amen. Unsere Schriftlesung steht 2. Thessalonicher 2, Vers 13 bis 17 in den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament, Seite 218. 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 17. Paulus hat ja wie kein anderer der ganzen Geschichte der Christenheit Bruderliebe bewährt. Wie hat er treu zu den Angefochtenen gestanden? Wie hat er Fürbitte geübt bis in die Nachtstunden hinein? Und auch in diesem Abschnitt spüren wir etwas von dieser Bruderliebe des Paulus. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste dazu erwählt hat, aufgrund der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Dazu hat er euch auch berufen durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also das, was unserem Glauben vorausgeht, ist das, was Gott gemacht hat, ohne dass wir es ahnen. Er hat uns erwählt. Paulus sagt ein anderes Mal, bevor diese Welt überhaupt geschaffen wurde, hat Gott den Heilsplan schon gehabt. Das verstehen wir gar nicht. Hat er eine große Liebesabsicht über ihrem Leben. Und darum kommt die Folgerung aus diesem großen Heilsplan Gottes. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief. Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der mache eure Herzen getrost und stärke euch in jedem guten Werk und Wort. Diese Geborgenheit brauchen wir, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Wir wollen das Lied singen, wo Philipp Spitta davon spricht, dass wir durch die Fluten getragen werden, wenn unser Weg dahin durchführt. 224, wir singen alle drei Verse. Predigtext steht 1. Mose 14, Anfang Bibel, 1. Mose 14, Vers 1 bis 16. Eine Kriegsgeschichte. Es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Sineach, Arjochs des Königs von Elasach, Kedor Laomos des Königs von Elam und Tidals des Königs von Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Shemeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoach. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist, also das Tote Meer. Denn sie waren 12 Jahre dem König Kedor Laomer untertan gewesen, und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter zu Ashtaroth Karnaim und die Susiter zu Hamm und die Emiter in der Ebene Kirjataim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir,
bis El Paran, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie sich um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hatzezon Tama wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal Siddim. Mit Kedorlaomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, mit Amraphel, dem König von Siniar, und mit Arioch, dem König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Erzharzgruben. Die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Anach. Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318 in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan, und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Das müssen Sie mir verzeihen, dass ich noch ganz unter dem Eindruck dessen stehe, was ich in den letzten 7 und 8 Tagen erlebt habe. Diese Menschenmassen kann man sich nicht vorstellen. Was das bedeutet, wenn ein Land, nein, man muss sagen, ein Kontinent wie Indien mit seinen 700 Millionen Menschen bevölkert ist. Was gilt da schon der Einzelne? Vielleicht eine typische Szene in dem grässlich grausamen Verkehr von Neu-Delhi. Jagte diese Taxi Wildhupen durch die Gegend, und dann war da so ein Radfahrer. Links ein Bus, dazwischen der Radfahrer und dann die Taxi, und der drückt ganz an den Bus hin. Der Radfahrer stürzt zu Boden, die Hinterräder des Taxis gehen über das Rad hinweg. Ich sehe noch, wie ich mir aus dem Fenster rausbeuge, dass der Mann sich erhebt. Ich weiß nicht, ist er verletzt? Nicht einmal stoppt das Auto. Der Taxifahrer lacht nur und sagt, er hat kein Recht, hier zu fahren. Wir sind entsetzt. Muss man da nicht halten? Nein, der Stärkste hat Recht. Der, wer mehr PS drauf hat, wer die stärkere Hupe hat, der fährt durch. Und der Schwächste, der kann sehen, wie er weiterkommt. Ist das nicht ein Bild unserer ganzen Weltgesellschaft? Das ist doch bei uns nicht anders. Wer die stärksten Ellbogen hat, der drückt den anderen auf die Seite. Das ist Überlebenskampf, so wie er draußen in der Natur gang und gäbe ist. Der setzt sich durch, wer die stärksten Wurzeln hat und am meisten Kraft. Und dann haben wir am letzten Samstag die stundenlange Parade sehen können. Wenig später begannen die Gespräche der großen 6, die für die Neutralisierung und für die Abrüstung ein Wort einlegten. Aber dann sind stundenlang die Panzer und die Tanks vorbeigefahren, und dann haben die Inder geschwärmt. Mit denen können wir noch einmal Pakistan besiegen. Die können sich auch in der Wüste bewegen. Und dann lachten sie und sagen, ach, die Pakistanis mit ihren amerikanischen Tanks, Weltgeschichte. Davon wissen wir gar nicht. So sieht's aus. Einer gegen den anderen. Und der Stärkste setzt sich durch. Der, der am meisten Macht hat. Das Land Gandhis, 30% der Staatsausgaben für Militär, kein Wort mehr drüber. Grausame Wirklichkeit unserer Welt. Und dann haben wir heute in der Bibel auch plötzlich so einen kurzen Abriss der Weltgeschichte, wie das so läuft. Dass wir uns jetzt ganz klar verstehen. Ich treffe immer wieder Christen, die sagen, du vergisst das so gern, wir Christen müssen politisch tätig sein. Selbstverständlich. Noch nie hat dies einer bestritten. Das ist, hat nicht mal was mit dem Christentum zu tun. Das ist Bürgerpflicht, Menschenpflicht. Natürlich muss ich mich einsetzen mit allen meinen Möglichkeiten. Das tun Sie doch hoffentlich. Mit allem, was Sie können. Aber das Grausame ist doch etwas ganz anderes und davon wollen wir heute Morgen reden. Was kann ich denn tun, wenn dieser grausame Ablauf der Weltgeschichte kommt? So wie damals. 12 Jahre waren die dort tributpflichtig. Was heißt denn das? Dass sie ausgesaugt wurden bis zum letzten Hemd, bis zum letzten Blutstropfen. Diese Herrscher haben von ihnen das Letzte an Abgaben und Steuern verlangt und so wurden sie unterdrückt und unterjocht. Und dann kam der Freiheitskampf. Und dann, wie geht denn der Freiheitskampf aus? Wir wollen doch uns nichts vormachen, dass auf dieses grausame Blutbad nur neues Unrecht folgt und dort nicht einmal durchsetzen konnten sie sich. Dieser Kedorlaomer mit seiner großen Kriegsmaschine fährt einfach noch einmal drüber hinweg. Das ist Weltgeschichte. Sagen Sie doch nicht, als ob das alles noch einen Sinn hätte und als ob das alles irgendwo noch eine höhere Gerechtigkeit hätte. Und das Furchtbare, das geschieht, dass Gott seine Hand auch abziehen kann von dieser Welt. Und dann nur das geschieht, einer gegen den anderen. Und dann das Unrecht, das siegt am Ende. Und Menschen, die ihre Fäuste ballen und doch unter die Räder kommen und nichts tun können. So wie jener kleine Radfahrer, den es da unter die Taxi beutelt. Und nachdem keiner fragt und wo keiner stehen bleibt. Menschen gibt's genug, was gilt schon das Leben des Einzelnen? Das sage nicht ich Ihnen, sondern das müssen Sie sehen, wenn Sie wach beobachten, was in der Welt geschieht. Das ist das, was einen kaum mehr loslässt. Ohnmächtig stehe ich mittendrin. So wie es uns nicht losgelassen hat, meine Frau und mich, als eine Frau sich zu Füßen warf und ihr Baby hinstreckte, man genau wusste, jede Hilfe, die ich gebe, hat doch keinen Wert. Und die Inder sagten, tu es nicht. Es ist nur eine Lumperei wieder dahinter. Wie? Wäre nicht das Almosen besser gewesen, wenn sie einmal gesehen haben, wie unvorstellbar das ist, wenn die Menschen hausen im größten Slum an Bombay, 1 Million Menschen auf einem Haufen, ohne Sanitäreinrichtungen, ohne etwas, dieser Gestank, der darüber liegt. Weltgeschichte. Weltgeschichte. Es wird sicher Hilfseinrichtungen geben, die Ihnen immer das Märchen erzählen, wenn Sie 30 Mark geben würden, wäre alles gelöst und Sie wären ein großer Menschenretter. Sie sind selber schuld, wenn Sie es glauben. Sie werden immer erleben, wie wenig sie erreichen können. Und dann wird man mutlos. Das Tolle an der Bibel ist, dass sie erzählt von Lot. Gott sieht auf Einzelne, in dieser Riesenmasse von Menschen. Einzelne kennt er mit Namen und ruft sie. Lot und Abraham. Und wenn Sie gar nicht viel beim Bibellesen verstehen, dann wollte ich nur, dass Sie dies verstehen. Das Allergrößte ist, wenn ein Mensch entdeckt, Gott ist da. Und er die Hand Gottes fasst und dann mittendrin in dieser Weltgeschichte anfängt, mit Gott etwas zu wirken. Nicht, weil er es kann, nicht, weil er sein Vertrauen auf sich selber setzt, sondern weil mit Gott im Bunde ist. Weil Gott ihn stark macht. Und das erzählt die Bibel auf allen möglichen Seiten.
Darum ist nicht die Frage, ob wir uns überhaupt betätigen wird, sondern woher wir unsere Macht haben, woher wir unseren Einfluss, unsere Stärke haben, woher wir das Können nehmen, woher wir unsere Befehle nehmen, unsere Weisungen für das, was wir tun. Und die Frage, was wird aus Lot, der da hineingezogen wurde in diesen Strudel der Weltgeschichte, mein erster Punkt, ich habe heute nur zwei, wie Laub im Wind, ach armer Lot. Man will es nicht glauben. Vielleicht sagt einer nach der Predigt, du hast ein bisschen krass gezeichnet. Sie können es sagen, wie Sie wollen. Denken Sie drüber nach. Es ist wie Laub im Wind. Wenn das einmal an Sie kommt, dass Ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert ist und keiner fragt nach Ihnen, dann wissen Sie, was Welt ist. Dann hängen Sie plötzlich mit drin. Und wenn Sie wissen, wie das ist, wenn andere Sie vergessen und nicht mehr an Sie denken, bloß weil Sie jetzt Hilfe brauchen, was das ist, plötzlich ist einer da und niemand kümmert sich um ihn, der Einzelne, wie Laub im Wind. Lot hatte ja ganz anders mit seinem Leben begonnen. Er war ja mit Abraham ausgezogen und dann stand er vor einer wichtigen Entscheidung. Damals, als Abraham ihm vorschlug, sie mögen sich doch trennen, weil sie nicht miteinander ziehen konnten. Die Viehherden waren zu groß und die Wiesen zu karg zum Weiden der großen Herden. Und dann hat Abraham damals den Neffen Lot wählen lassen. Geh hin, wohin du willst. Und sie sahen von diesem Berg hinunter und der Lot, ach, so richtig ein Bild eines jungen Menschen, geschäftstüchtig und clever, der hinuntersieht und sieht diese fruchtbaren Landstriche, bevor dieses Gebiet am Toten Meer später verderbt wurde von Gottes Zorn. Und er sieht das alles und sagt, Geschäft ist Geschäft, da muss man mitmachen. Und man muss sein Leben einmal leben. Ist daran was Böses? Ist nichts Böses. Ist etwas Böses, wenn Sie Ihr Geschäft planen? Wenn Sie im Beruf tüchtig vorwärts machen, ist was Böses dabei, wenn man Geld verdient? Ist doch nichts Böses. Wir leben doch nur einmal. Es ist nur die Frage, ob Sie noch mehr haben. Noch mehr als Erfolg im Geschäft. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Stellen Sie mal vor. Die ganze Welt. Und Jesus sagt, es lohnt nicht. Wenn du dein Leben nicht geborgen hast in der Hand Gottes, hoffentlich geht dieser Refrain des Chores mit Ihnen. Wenn Sie nicht mehr haben, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das sieht so pessimistisch aus. Du willst uns ja nur die Freude verderben. Ich will keine Freude verderben. Die Welt wird es Ihnen schon verderben. Der Lot war so fröhlich gestartet, war so fasziniert, so beglückt. So wie es uns allen immer wieder geht, dass uns plötzlich die Dinge des Glaubens so unwichtig, so klein, so nebensächlich vorkommen. Er hat sich ja nicht mehr darum gekümmert, dass Gott sie einmal gerufen hat, dass er mit seinem Onkel Abraham mitgezogen war auf ein großes Ziel, auf eine Stadt, die einen Baumeister hat, auf eine neue, ewige Stadt. Ach, was soll denn dieses himmlische Jerusalem? Hier muss man leben, hier ist man gefordert. Und er hat sowas gebracht, Lot. Seine Töchter waren gut verheiratet. Er war Stadtrat geworden. Soweit haben sie es wahrscheinlich noch gar nicht gebracht. Saß im Tor der Stadt, angesehen und geehrt, obwohl er ein Fremder war, ein Neubürger. Das ist nicht leicht bei den Spannungen, die es da gibt. Sein ganzes Leben wie Laub im Wind hin und her geweht. Mehr nicht. Im Strudel der Weltgeschichte. Lassen Sie mich noch einmal klar sagen, es gibt viele Leute heute, die haben große Absichten in ganzer Lauterkeit und sagen, wir wollen endlich mal die Welt verändern. Oder jetzt hört man immer wieder so schön bei der großen Hungersnot in Äthiopien, wir wollen die Ursachen abstellen. Stellen Sie doch mal die Ursachen ab. Sorgen Sie dafür, dass mal wieder regnet nach 3 Jahren. Können muss man. Wir sind doch mitten hineingestellt und das merkt doch der, der an der Front steht, der nicht bloß drüber redet und Vorsätze hat, sondern der sich hineingibt heute ins Leid der Welt, der weiß doch, wie ohnmächtig man drin steht, wie ein Lot, der mitgezogen wird, plötzlich im Strudel der Welt.
Aber jetzt muss ich noch vom Einsatz des Abraham reden. Bei Abraham kommen die Nachrichtenbote, bringt einen verschmierten Zettel. Kurz die Nachricht, was passiert ist, es braucht nicht viel. Wieder einmal hat die Saat der Gewalt gesiegt. Glauben Sie, im 20. Jahrhundert gehe es anders? Gewalt hat gesiegt. Wer die Macht in der Hand hat, der kann bestimmen. Und dann noch die kurze Nachricht, dein Neffe Lot ist auch gefangen. Was denkt man in solchen Augenblicken? Erlauben Sie mir, dass ich ganz offen sage, ich fürchte, wir würden manchmal in solchen Augenblicken sagen, siehste Lot, so hat's kommen müssen, du hast ja nicht hören wollen. Jetzt musst du fühlen, Erfahrungen musst du machen, Hörner musst du dir abstoßen. Es geschieht dir ganz recht. Jetzt sitzt du drin. Da geschieht etwas ganz anderes. Kein Wort von diesem allem. Da steht nur drin, dass Abraham handelt. Und bitte ich Sie noch einmal, das zu verstehen. Was Abraham macht, war hirnverbrannt. War verrückt. Nachdem die Könige von Sodom mit ihren ganzen Verbündeten erlegen waren, sammelt er seine kleine Schar von Bediensteten um sich und sagt auf, ein Bruder ist in Not. Wenn Christen zur Tat schreiten, ist es das lächerlichste Aufgebot. Dann mögen die anderen ihre 100 Millionen im Fernsehen addieren. Es ist die Frage, ob Gott mit ihnen im Bunde ist. Sie brauchen gar nie fragen, ob sie einen anderen Rückhalt haben. Und das hat mir vorhin im Lied so gefallen. Es fing mir plötzlich auf, zum Spott dem Feigenrat. Es gibt so viel Ratgeber, die sagen, du musst Kompromisse machen in der Welt. Glaubende wissen, ich darf meine kleine Lebenskraft und das, was mir gegeben ist, in die Waagschale werfen und es wird nicht vergeben sein. Wenn Sie es genau ansehen, merken Sie, dass es überhaupt keine Kriegsgeschichte war. Gott schlägt niemanden tot. Das machen Menschen. Dass er dorthin zieht und plötzlich seinen Vetter, seinen Neffen Lot herausholt aus dem Gefangenenlager. Mein Bruder! Lassen Sie andere witzeln und spötteln über das Wort Bruder. Wir wollen zu glaubenden Christen nicht Herr sagen, sondern Bruder. Der des gleichen Glaubens ist und mit Jesus den Weg geht. Bruder, den muss ich holen. Der muss heraus. Und dann gibt's kein Unmöglich mehr. Da braucht man keine Unterstützung und keinen Rückhalt sonst mehr. Wenn Gott mich sendet, dann kann ich alles möglich machen. Und dann lassen Sie mich einfach in ein paar Beispielen erzählen, weil es mich gepackt hat. Wir hatten Begegnungen bis jeweils weit in die Nacht hinein, um die vielen Projekte auch einigermaßen zu sehen, die in den letzten Jahren dort gefördert wurden. Hoch vom Norden aus den Bergen am Himalaya war Taji Bahadur angereist. Ein wenig schwierig war es bisher immer, sich brieflich zu verständigen. Er hat dort oben eine kleine Ausbildungsstätte, eine Bibelschule mit Sozialarbeit gegründet, wo einfache Verrichtungen gelernt werden, damit die Evangelisten, die hinausziehen, wieder in den Dörfern das Gleiche tun können. Und wenn man dann auf einmal hört und sagt, ja, welchen Rückhalt haben Sie? Und dann sagt er, bei uns gibt es überhaupt keine Christen. Alle Dörfer, in die wir ziehen, sind so 100% heidnisch. Ja, was suchen Sie? Und dann erzählt er, wie dort im Animismus, im Heidentum,
die Sehnsucht nach Befreiung lebt. Er erzählt, wie sie Menschen taufen, wie sich Menschen bekehren und wie sie dort oben anfangen, Menschen helfen zu einem neuen Leben. Ein Einzelner, der hinzieht. Im Alter von 55 Jahren hat er seinen gesicherten Posten aufgegeben und hat sich in dieses Werk rufen lassen. Hatte niemand hinter sich, der ihn finanziell trug. Ein paar Inder haben uns damals geschrieben, wenn ihr den tragen würdet, das ist ein Pionierwerk. Wie bewegend das war, wenn einer einem erzählt, was das bedeutet hat. Liebe, die er erfahren hat über die Meere hinweg, in der Bruderschaft. Ein anderer, Vishal, ein junger Theologe, der darunter litt, dass die Bevölkerung, die Farmer so arm sind, wenn sie ihr Getreide verkaufen, bekommen sie etwa 20 Mark. Aber dann die Großhändler, die es weiterverkaufen um 80 oder 100 Mark, die werden reich. Dann hat er eine Genossenschaft gegründet. Und er wusste um den großen Hass der Reichen. Ein gläubiger Beter, dieser Vishal, wo man nicht auseinandergehen durfte, ohne miteinander zu beten. Dann erzählt er mit stockenden Worten, was passiert ist. Sie haben mir vor ein paar Wochen alle meine Häuser niedergebrannt. Und jetzt stehe ich vor den Ruinen. Und jetzt lachen sie, dass es eben doch keinen Wert hat, den Armen zu helfen. Im Namen Jesu. Umsonst. Was ist denn umsonst? Meinen Sie, es sei etwas umsonst, was gewagt werde? Der Leiter des Evangeliumsrundfunks, dem wir gegenüber sitzen, erzählt, wie im Radio die Nachricht kam von dem schrecklichen Giftgasunglück in Bhopal. Und dann sagt er, meine erste Reaktion war, den nächsten Bus nehmen, da müssen wir hinein und uns der Menschen jetzt annehmen, jetzt wo sie hinausfluten aus der Stadt, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Jetzt müssen Jesus-Leute hinein. Und ob das gut geht, fragen Sie nicht, wie das ausgeht. Das ist ein Glaubenswagnis. Aber wir wissen, dass diese Bruderliebe nicht von uns erfunden wurde. Die hat Jesus vor allen anderen an uns erwiesen. So ist Jesus uns, den Verlorenen, nachgegangen. Und wenn es für uns Bruderliebe gibt und Rettung von Verlorenen, dann möchte ich Ihnen dies heute so ins Herz hineinbrennen, dass Sie, wo Gott Ihnen einen Auftrag gibt und eine Verpflichtung und einen Dienst, dass Sie dann mit aller Macht und aller Entschlossenheit hingehen, dass Sie geben, was Sie haben, aber dass Sie wissen, das Teilen der Güter ist noch nicht genug. Wenn ich nicht einen Menschen herausgerettet habe, einen Lot herausgeholt habe, dass er etwas Größeres kennt, als nur in der Welt Ehre und Anstellung und Macht zu bekommen. Wenn ich es ihm nicht wichtig gemacht habe, das Größte, was unseren Retterdienst noch auszeichnet, in allem, was selbstverständlich ist, im Teilen des Guten, im Reden, im Geben, im Lieben, dass das Größte geschehen darf, dass einer herausgerettet wird. Wofür denn? Fürs Königreich Gottes. Sensationell ist in dem Ablauf der Weltgeschichte, wenn Sie heute dieser eine sind, der sagt, ich will mich an Gott binden, ich will nur noch ihm gehorsam sein und ich will in dieser Welt den Retterdienst tun, den großen Retterdienst Gottes. Amen. Vers 1-3 und 5. Das Lied von Philipp Friedrich Hiller für die leidende Gemeinde, die unter Bedrängnis steht und in der Verfolgung und im Spott. Ich habe die indischen Christen gefragt, gibt's bei euch auch Verfolgung? Und dann sagten sie,
Wo neues Leben ist, gibt es immer Verfolgung. Und darum wollen wir auch nicht nur an diese Christen denken in all den Ländern Asiens, sondern überall in der Welt, wo Christen um ihres Glaubens willen in dieser Anfeindung der Welt stehen. Vielleicht auch bei uns mittendrin, nur weil Menschen kompromisslos Gottes Willen leben. 470, 1 bis 3 und 5. Lieber Herr Jesus Christus, wenn wir zu dir kommen und dich anbeten, dann wollen wir immer mehr begreifen, dass du in deiner Kreuzesgestalt vor uns stehst, mit der Dornenkrone und mit den Wundmalen, dass du diese Welt durchlitten hast, diese schöne Welt, die uns oft so gefangen hält. Und die doch oft so weit von ganz anderen Mächten beherrscht ist. Herr, da reiß uns ganz hin zu dir, zu deinem heiligen Willen, dass wir uns nicht bestimmen lassen vom Geist der Welt, sondern von deinem heiligen Geist. Lieber Herr, wir sagen das so leicht und sind doch oft ganz tief hineinverwoben in all dies Jagen nach vergänglichen Gütern. Zeig du einem jeden von uns, welchen Auftrag du hast, das Kleine, wo wir treu sein sollen, wo wir im Alltäglichen große Wunder für dich vollbringen dürfen, weil bei dir nichts unmöglich ist, wo wir gegen den Strom schwimmen müssen, wo wir das Wort wagen und die Tat allein im Glauben an dich. Mach du uns so im Glauben kühn und in der Liebe rein. Und da wollen wir dich bitten für deine Gemeinde in aller Welt, dass sie sich nicht anpasst an das, was salonfähig ist und an das, was Mode ist, sondern gebrauche du jeden einzelnen Christen als deinen Boten, als ein Werkzeug deiner Versöhnung in dieser Welt. Wir wollen dich bitten für diese Christen dort in Indien, wo sie stehen an ihrem einsamen Platz, aber auch überall in der Welt, du kennst sie. auch die, die wir von unserer Gemeinde ausgesandt haben. Aber denken auch an die in unserer Mitte, die leiden und bedrängt sind. Gib uns allen Kraft und Entschlossenheit, dir treu und kompromisslos zu dienen. Wollen dich auch bitten für unsere Kranken und Alten, die nicht unter uns sein können. Sei jetzt bei ihnen, grüße sie. Auch all die, die mit den Kassetten verbunden sind mit uns, lege deine Hand auf sie und lass sie deine Kraft erfahren. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir haben noch ein paar Mitteilungen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst ist wieder die Gelegenheit zur persönlichen Aussprache, auch zur Beratung. Drüben im Clubzimmer, gleich in dem Eingang links, da fangen die Fragen erst an bei Ihnen. Darum bieten wir das an, da wo die Predigt aufhört. Was heißt das konkret in den Spannungen jetzt am Arbeitsplatz? Wo ist mein Auftrag? Wie soll ich Gott dienen? Was soll ich richtig machen? Bitte nehmen Sie dieses Angebot der Aussprache, der persönlichen, absolut vertraulichen Aussprache drüben im Clubzimmer an. Ich darf noch mal einladen zur Michelsberg-Freizeit in 14 Tagen. Wir haben noch einige Plätze frei. Wir haben ja diese Einschränkung leider machen müssen. Aber dann möchte ich alle einladen, die hier im Gottesdienst sind, besonders die, die neu sind und noch nirgendwo Anschluss haben oder die sonst zu unserer Gemeinde gehören. Aber auch wenn sie von außerhalb da sind, herzlich eingeladen. Wir wollen ja da im Bibellesen, im Glauben auch wachsen und auch in der Aussprache. Dann nehmen Sie hinten noch die Zettel mit, wenn Sie es noch nicht haben. Aber wichtig ist mir die, die noch gar keinen Kontakt haben, die jetzt so einsam in der Bank sitzen, nur spüren, dass da rechts und links jemand drückt, weil so eng ist auf der Bank. Aber sie sollten erst kennenlernen, was Gemeinschaft der Schwestern und Brüder wirklich ist, wo man sich dann auch im Glauben stärken kann. Am nächsten Sonntag ist die Jugendkonferenz für Weltmission zum zweiten Mal. 1981 war es zum letzten Mal. Ich freue mich darüber, dass einmal in dieser Weite jungen Menschen wieder gezeigt wird, wo Plätze sind, wo man sie braucht. Ich habe ja eigentlich nur den Wunsch, dass junge Menschen den Ruf hören, den Ruf in die Weltmission. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es Ihnen erzählt hatte, wir waren in Weihnachtsferien mit Leuten, fremden Leuten am Tisch gesessen und die erzählten, dass ihre Gemeindehelferin in die Mission geht. Und ich sage, ach, das interessiert mich. Und dann schrieb die mir einen Brief, das war da aus einem Albort. Da war hier einmal in der Hofacker Kirche ein Jugendmissionstag mit Patrick Johnston. Und am Ende beim Gebet wurde gebetet, dass doch Frucht dieses Tages in der Ewigkeit einmal sichtbar wird. Und das war für sie der Anstoß, ihr Lebenspläne umzustellen, die Mission zu gehen. Gott möge Menschen rufen, das ist unsere Bitte für diesen Tag. 2000 unbesetzte Stellen in der Weltmission, allein von Deutschland aus. Das klagt uns an. So viele junge Menschen, die fragen, wo ist mein Platz? Ich bitte Sie, dass Sie diesen Tag in der Fürbitte mittragen. Wir wollen unser Opfer heute für die Unkosten dieses Tages geben. Es sind nicht viele Unkosten, aber dass der durchgeführt werden kann. Vielen Dank für Ihr Mittragen. Wenn Sie nicht mehr jung sind, werden Sie wenig von der Jugendkonferenz haben. Darum eine andere Einladung. Am Sonntagabend wird in Korntal die Freie Hochschule für Mission offiziell eröffnet. Das ist wunderbar, dass das geworden ist. In den letzten Jahren in aller Stille aufgebaut mit Professor Dr. Peters. Eine freie Hochschule für Mission. Sie hat jetzt besucht von 50 bis 60 Missionaren laufen, die im Urlaub diese Fortbildung dort wahrnehmen und sich weiter für ihren Dienst zurüsten lassen in all den wichtigen Fächern. Am Sonntag um 19 Uhr im großen Saal der Brüdergemeinde. Auch noch an diesem gefüllten Sonntag. Bestattet wurde Frau Erna Scheuermann, 65 Jahre alt, Hohenheimer Straße 60b. Und Anna Rosina Meyer, 76 Jahre früher, Bobserwaldstraße 24. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Wenn wir von hier weggehen, ist das nicht bloß eine Schlussfloskel, sondern wir stellen uns unter die ganze Segensmacht Gottes. Der Schwache stark macht zum Dienst. Gehen Sie hin in der Kraft Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.